Jetzt ändert sich natürlich das Verständnis zur Nachhaltigkeit glücklicherweise und notwendigerweise weg von der reinen Energieeffizienz und von dem Energiebedarf, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf andere Themen wie die Materialwahl. Und auch da spielt natürlich die Bauphysik eine große Rolle.
Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Da sind wir wieder mit einer neuen Architekturfunkfolge, die 214 am 25. Juni 2026 präsentiert von Uretek. In der letzten Episode 213 habe ich ja mit Sarah Barth und Leon Faust von der Schweizer Initiative Countdown 2030 gesprochen und ich bin immer noch total fasziniert davon, was man mit Eigenengagement und einer geballten Ladung an Kompetenz und Kreativität so alles auf die Beine stellen kann. Und wir von Heinze unterstützen eure Initiativen immer gerne, beispielsweise im Rahmen unserer Veranstaltungen bei der Heinze Architektur Project 26. Hier haben wir in diesem Monat gleich mehrfach Menschen und Initiativen präsentiert, die sich für den Gebäudeerhalt, also gegen Abriss, stark machen. Und im September und Oktober wird es noch weitere Veranstaltungen in diesem Format geben, eine davon in Basel und vier an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Also wenn ihr ein Thema für uns habt, meldet euch gerne. Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen können. Ja, und dann gibt es ja auch noch das Klimafestival für die Bauwende, das in diesem Jahr am 18. und 19. November wie gewohnt in der Station in Berlin stattfindet. Mit dabei sind 27 Verbände, Initiativen, Vereine und Stiftungen, mit denen wir gemeinsam das Festivalprogramm gestalten. Die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt kommt ein knallharter Themenwechsel, denn ich spreche heute in Frankfurt im Rahmen der Veranstaltung Gebäude der Zukunft mit Lara Katscher, Vorständin bei der Werner Sobeck AG, über, Achtung, jetzt alle Schöngeister und Schöngeisterinnen festhalten, Bauphysik und technische Gebäudeausrüstung. Total abgefahren, oder? Hallo Lara.
Hi Klaus.
Du hast als Werkstudentin 2016 bei der Werner Sobeck AG begonnen, hattest zuvor schon einen Bachelor in Bauingenieurwesen und während des Masters schon im Unternehmen gearbeitet und hast es jetzt innerhalb von 9 Jahren in den Vorstand geschafft. War das geplant?
Nein, das war natürlich so nicht geplant. Ich habe damals, also tatsächlich ist es im April, sind es 10 Jahre, die ich dann bei Werner Sobeck tätig bin, dort als Werkstudentin begonnen, wie du ja auch schon gesagt hast. Und in dem Bereich Bauphysik und Nachhaltigkeit gearbeitet und fühle mich in dem Unternehmen sehr wohl, mit dem Unternehmen sehr verbunden. Und dann hat das alles deutlich schneller geklappt, beziehungsweise natürlich hatte ich mir solche Ziele nie gesetzt, mit dem Aufstieg in den Vorstand und freue mich sehr, dass ich jetzt in dieser Rolle das Unternehmen weiter vorantreiben kann.
Du hast es ja schon gesagt, du bist eben unter anderem auch für die Bauphysik zuständig. Aus meiner Sicht als Architekt eher ein bisschen trockener, langweiliger Bereich. Was fasziniert dich daran?
Also allgemein finde ich das Bauwesen natürlich eine wahnsinnig interessante Branche, dadurch, dass wir Großteil unserer Zeit in gebauten Räumen verbringen. Und die Bauphysik als solche ist ein sehr facettenreicher Leistungsbereich. Also da spielen Themen mit rein wie thermischer Komfort, Wärmeschutz, akustischer Komfort. Und von daher wird das eigentlich nie langweilig. Man hat immer neue Fragestellungen, mit denen man sich befassen kann, die, wie du richtig sagst, manchmal auch sehr technisch werden, beziehungsweise natürlich auch ein gewisses physikalisches Grundverständnis erfordern. Und ich glaube, das weiß kann jeder gut nachvollziehen. Entweder man mochte in der Schule Physik oder man mochte es nicht. Ich war eine der wenigen oder eine derjenigen, die es tatsächlich damit etwas anfangen konnte. Und von daher ist es für mich ein sehr spannender Leistungsbereich, mit dem man natürlich aber auch viel die Planung sehr wesentlich mit beeinflussen kann, wenn es dann eben um die Themen Komfort geht, ob das jetzt der akustische oder der thermische Komfort ist. Mhm. Und natürlich auch die Energieeffizienz von den Gebäuden.
Welche Rolle spielt die Bauphysik in Verbindung mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die ja immer mehr in den Vordergrund rücken in der Gebäudeplanung?
Eine recht wichtige, was sich jetzt in den letzten Jahren oder zunehmend ändert oder geändert hat, ist, dass über die letzten Jahre mit den Energieeinsparverordnungen wurden immer nach und nach die Effizienzgebäudeanforderungen erhöht. Das heißt, die Anforderungen an die Energieeffizienz bzw. an den Energiebedarf des Gebäudes, was natürlich sehr stark mit der Bauphysik zusammenhängt durch die Energiebilanzierung, die wir durchführen. Und da war der Trend immer weiter von Effizienzgebäude 55 zu einem Effizienzgebäude 40 oder gar eine Unterschreitung. Und das sind natürlich rein oder größtenteils rein bauphysikalische Fragestellungen. Jetzt ändert sich natürlich das Verständnis zur Nachhaltigkeit glücklicherweise und notwendigerweise weg von der reinen Energieeffizienz und von dem Energiebedarf, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf andere Themen wie die Materialwahl. Und auch da spielt natürlich die Bauphysik eine große Rolle, wenn es um die Auswahl von beispielsweise Dämmstoffen oder die Konstruktion von zum Beispiel Geschossdecken als solche angeht. Da spielt natürlich die Bauphysik auch eine große Rolle, wenn es darum geht, die Konstruktion als solche zu wählen, die Materialien auszuwählen. Von daher, während das vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren der größte Einsatzbereich in der Bauphysik im Wesentlichen auf den Energiebedarf und auf die Energiebilanzierung nach 1805/09 gelenkt war, spielt es jetzt viel mehr eine Rolle, tatsächlich in Bezug auf die eingesetzten Materialien und dahingehend auch zu beraten im Rahmen der bauphysikalischen Beratungstätigkeiten.
Werbung. Stellt euch vor, ihr könntet Setzungen an Gebäuden beheben und Fundamente, zum Beispiel für Aufstockungen, einfach ertüchtigen. Ohne Bagger, ohne große Baustelle, ohne Nutzungsunterbrechung. Das ist Uretek, Deutschlands Nummer 1 für minimalinvasive Baugrundverstärkung mit Expansionsharzen. Immobilien bewahren, wirtschaftlich und nachhaltig. Mehr erfahrt ihr unter www.uretek.de. Werbung Ende. Du bist aber auch für die Gebäudetechnik, also für die TGA, mit zuständig oder es gibt viele Berührungspunkte, Überschneidungspunkte. Stellst du fest, dass sich die Gebäudetechnik reduziert im Zusammenhang mit dieser ganzen Thematik ums einfache Bauen?
Sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es da noch unterschiedliche Anforderungskonzepte von den Nutzern und von den Auftraggebern. Grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch bzw. auch unsere Herangehensweise, die Projekte eine ideale Lösung für das Projekt als solches zu finden. Also es gibt keine Lösung, die auf alle Gebäude übergestülpt werden kann. Und da ist natürlich der Schulterschluss bzw. die Zusammenarbeit zwischen der Bauphysik und der TGA eine ganz entscheidende. Das heißt, am Anfang bzw. beginnt natürlich mit dem Architekturentwurf, und dann die Festlegung von beispielsweise Fensterflächenanteilen, von den thermischen Eigenschaften der Gebäudehülle hin zu passiven Strategien wie Verschattungselementen, Nutzung von Tageslicht etc. Und damit dann zusammen mit der TGA-Planung ein auf das Gebäude abgestimmtes Konzept zu entwickeln, was natürlich im Idealfall die Technik nur dort einsetzt, wo sie möglich ist. Und das resultiert, wo sie nötig ist.
Ja.
Genau, sorry. Möglich ist sie überall,
ja.
Wo sie nötig ist. Und das resultiert bei den ein oder anderen Projekten natürlich in einem deutlich größeren Low-Tech-Ansatz als bei anderen, aber das ist immer sehr abhängig und natürlich auch von den Nutzeranforderungen. Wenn man sich Museen anguckt, wo beispielsweise eine hohe Klimatisierung erforderlich ist, beziehungsweise für die Exponate explizite Anforderungen gelten, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, dort ein Low-Tech-Ansatz umzusetzen, als es jetzt bei Bürogebäuden oder Wohngebäuden der Fall ist, wo man auf natürliche Lüftungskonzepte oder andere Low-Tech-Ansätze zurückgreifen kann.
Bemerkst du vielleicht dort eine Veränderung, dass der Klimawandel im weitesten Sinne einen Einfluss hat auf die Bauphysik oder auf die technische Gebäudeausrüstung?
Ja, insofern schon natürlich mit der Frage, was man denn überhaupt als Planungsgrundlage verwendet. Also Basis für die klassischen Heizkühllastberechnungen oder auch die Energiebilanzierung sind generische Wetterdatensätze, die man dort beispielsweise zugrunde legt, beziehungsweise bei einer Energiebilanzierung wird ja jedes Gebäude auch fiktiv tatsächlich nur in Potsdam verortet, ohne dass der tatsächliche Projektstandort berücksichtigt wird. Und sobald wir da auf simulationsgestützte Lösungsansätze beziehungsweise Planungsbegleitung zurückgreifen, ist dann natürlich immer eine große Frage, welche Klimadatensätze man da tatsächlich zugrunde legt. Mit den unterschiedlichen Zukunftswetterszenarien, wo es ja auch unterschiedlichste Datensätze gibt. Und das ist eigentlich eine der Hauptthemen, die wir natürlich damit berücksichtigen müssen und es nicht auf einem aktuellen Klimadatensatz die Simulationen aufzubauen, sondern tatsächlich auch zukünftige Szenarien zu berücksichtigen, um eben dem Klimawandel Rechnung zu tragen und dass das Gebäude auch langfristig funktioniert und sich an die Bedingungen anpasst, sodass es auch in 50 bis 100 Jahren grundsätzlich noch funktionieren kann. Und andere Punkte sind natürlich auch grundsätzlich deutlich robustere Planung, jetzt mal abseits von dem Energiebedarf, sodass man da auch für Starkregenereignisse oder Ähnliches gewappnet ist und die Planung da entsprechend darauf auslegt.
Ich glaube, man merkt ja auch, dass viele statistische Daten einfach nicht mehr passen oder nicht mehr zutreffen, weil die Extremwetterereignisse einfach sich potenzieren, immer stärker zunehmen. Also im Prinzip ist ja eigentlich auch eine vermutlich eine grundlegende Resilienz einfach gefordert.
Ja, absolut. Die resiliente Planung ist enorm wichtig. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, das hat man im Rahmen auch von einem Forschungsprojekt betrachtet, wo es um die Klimaanpassung geht und dann dort einfache, relativ einfache Beispiele herausgearbeitet haben, wie beispielsweise die Anordnung von Steckdosen in Kellergeschossen, dass man die eben nicht in Bodennähe anordnet, wo es dann im Falle von Überflutungen suboptimal verortet sind, sondern dass man die dort dann zum Beispiel höher an der Wand verortet, um somit auch solchen zukünftigen Wetterszenarien dagegen gewappnet zu sein.
Ich glaube, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Was gibt es denn so für weitere bauphysikalische Faktoren, die eine ökologische Performance eines Gebäudes besonders entscheidend beeinflusst?
Ja, es ist natürlich insofern der Wärmeschutz, zum einen in Bezug auf die Energieeffizienz. Also durch einen hohen Wärmeschutz kann man natürlich den Energiebedarf reduzieren, aber andererseits natürlich auch in Bezug auf die Materialwahl bzw. den Materialeinsatz. Grundsätzlich sollte der praktisch optimierten Wärmeschutz insofern reduzierten Energiebedarf bzw. gleichzeitig aber auch natürlich einen reduzierten Materialeinsatz. Also dort das Mittel zu finden, was praktisch die Balance zwischen diesen beiden Themen sicherstellt. Dann ist es natürlich gleichermaßen auch in Bezug auf den Schallschutz ein Thema, der ja wesentlich die Boden- und Deckenaufbauten oft mit beeinflusst, beziehungsweise auch die Trennwände und die Aufbauten und somit auch einen großen Einfluss auf die ökologische Qualität beziehungsweise die ökologischen Einflüsse des Gebäudes hat, was, wenn man sich das ökobilanziell betrachtet, beziehungsweise natürlich auch in Bezug auf, wenn man über Konstruktionen spricht, die Recycling- und Rückbaufähigkeit des Gebäudes. Weitere Themen, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was es natürlich sind, auch Tageslicht- und Komfortthemen, die letztendlich die Planung beeinflussen und somit dann auch den langfristigen Betrieb des Gebäudes sicherstellen. Ganz wichtig ist natürlich bei all diesen Themen oder ob das jetzt bauphysikalische Themen sind oder andere weitere Planungsthemen, die Flexibilität des Gebäudes zu berücksichtigen. Das heißt, kann man es möglicherweise flexibel umnutzen? Gibt es da andere Nutzungsszenarien, die man mit berücksichtigt? Weil ein Gebäude ist letztendlich nur nachhaltig, wenn es natürlich auch eine langfristig genutzt wird und nicht in 10 bis 15 Jahren plötzlich der Nutzung vielleicht nicht mehr gerecht wird und dann leer steht.
Wie entscheidend sind denn jetzt beispielsweise für den Energiebedarf die Gebäudeform und die Gebäudeorientierung? Ist das so eines der ersten Themen?
Ja, der Entwurf von vornherein natürlich von Architekturseite ist natürlich die wichtigste Grundvoraussetzung für letztendlich ein nachhaltiges, energieeffizientes und ökologisches Design. Aus Energie- bzw. bauphysikalischer Sicht ist natürlich eine kompakte Gebäudevolumen sehr vorteilhaft und wichtig, um somit die Transmissionswärmeverluste weitestgehend zu reduzieren. Und was natürlich auch noch ein weiterer wichtiger Aspekt von dem architektonischen Entwurf ist, ist grundsätzlich die Transparenz der Fassade bzw. die Fassade als solche, um dort eine optimierte Lösung zwischen Tageslichtverfügbarkeit, aber auch thermischem Komfort und Energiebedarf des Gebäudes sicherzustellen. Das heißt, diese ganz verglasten Gebäude haben natürlich eine fantastische Tageslichtverfügbarkeit, sind dann aber auf die Energieeffizienz, machen sie dann dort natürlich Abstriche. Und da gilt es für das Gebäude auch natürlich wieder individuell gesehen, eine optimierte Balance zwischen diesen Faktoren zu finden.
Wenn wir jetzt von Neubauten sprechen, dann haben ja Materialien und Konstruktion aus ökologischer Sicht einen hohen Impact auf die Energiebilanz des Gebäudes, auf den Anteil der grauen Energie, aber eben auch auf den Lebenszyklus bezogen. Wie wichtig ist es hier, die richtigen Materialien oder den richtigen Materialmix zu finden?
Enorm wichtig, weil die grauen Emissionen natürlich auch ein Großteil, vor allem wenn wir jetzt über klimaneutrale Energiekonzepte sprechen, wo wir uns ja deutlich mehr in die Richtung bewegen oder was deutlich üblicher als Standard ist, dann machen natürlich die grauen Emissionen den Großteil der Emissionen des Gebäudes aus. Von daher ist die Konstruktion als solches, die Konstruktionswahl zu Beginn der Planung, also wenn es eben beispielhaft die Deckensysteme sind, also vor allem auch die Wahl des Tragwerks, eine enorm wichtiger Grundstein für eine nachhaltige Gebäudeplanung. Und was man aber natürlich da auch mit berücksichtigen muss, ist nicht nur das Material als solches und dessen ökologischer Fußabdruck, sondern natürlich auch die Rückbaufähigkeit und die Nutzungsdauer der Materialien, mögliche Austauschzyklen, was dann natürlich vor allem auch in Richtung der TGA-Komponenten ein wichtiges Thema ist. Und ein Deckensystem täuscht man seltener aus im Verlauf eines Gebäudes, aber von daher sind die Themen natürlich enorm wichtige, vor allem weil ja eben das Ziel ist, eine möglichst lange Nutzungsdauer des Gebäudes zu ermöglichen. und über den Gebäudebetrieb hinweg möglichst wenig Emissionen anfallen sollten. Und da spielt natürlich dadurch dann die Konstruktion die größte Rolle.
Und bereiten euch biogene oder innovative Naturbaustoffe, auch Naturdämmstoffe vielleicht, aber eben auch Holz und Lehm, bereitet euch das Kopfzerbrechen?
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist natürlich schön, auch dass wir immer mehr Projekte in der Umsetzung sehen, die solche Baustoffe anwenden und wir auch selber solche Baustoffe anwenden können. Es birgt natürlich ein bisschen mehr komplexere Themen in der Planung, also vor allem auch bauphysikalisch bezüglich Feuchteschutz muss man deutlich detaillierter und tiefer in die Planung teilweise einsteigen, als es bei einer konventionellen Massivbauweise ist. Aber alles sind lösbare Themen, denen wir uns gerne widmen und für die wir gerne eine Lösung finden.
Ich könnte mir vorstellen, dass für euch ja auch eine integrale Planung enorm wichtig ist und ihr natürlich da auch einen guten Hebel habt, wenn ihr für viele Planungsgewerke beauftragt sind, dort zum optimalen Ergebnis auch zu kommen.
Ja, absolut. Die integrale Planung ist der wichtigste Bestandteil nahezu oder die wichtigste Basis für die Umsetzung von einem nachhaltigen Gebäude, weil man so etwas letztendlich nur im Schulterschluss und in der Zusammenarbeit hinbekommt. Das heißt, der Tragwerksplaner sollte natürlich nicht für sich alleine das optimale Tragwerk auswählen, sondern das muss mit dem Bauphysiker abgestimmt sein. Da spielt die Architektur natürlich mit rein, der Brandschutz, unterschiedlichste Planungsdisziplinen, die allein bei dem Deckenaufbau mitwirken oder bei den Fassadenkonstruktionen oder natürlich dann auch bei dem Technikkonzept. Und das ist wichtig, das in den frühen Leistungsphasen gemeinsam anzugehen und da lieber auch mal ein oder zwei Varianten mehr zu betrachten, um dann eine letztendlich richtige Entscheidung beziehungsweise vor allem eine Entscheidung basierend auf allen notwendigen Informationen treffen zu können oder den Auftraggeber, dass wir den eben in die Lage versetzen, dass er dann eine informierte Entscheidung treffen kann.
Ist das eigentlich nur mit den gängigen digitalen Werkzeugen, Simulationen, Modellen und so weiter möglich? Also ist die Grundlage für alles, was ihr tut, eine BIM-Planung?
Nicht für alles, was wir tun. Man kann natürlich beziehungsweise muss etwas unterscheiden. Grundsätzlich Simulationen als Werkzeuge wenden wir sehr häufig an, weil sich dadurch das Gebäude als solches, also vor allem wenn man sich den Energiebedarf beispielsweise anguckt, viel genauer abbilden lässt unter Berücksichtigung eben, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, der Wetterdatensätze, der standardspezifischen Wetterdatensätze, aber auch interne Lasten beziehungsweise nutzungsspezifische Bedarfe. Von daher ist das ein wichtiges Tool, um das Gebäude realistischer abzubilden, wie es in den normalen Berechnungsmethoden, die in den DIN-Normen oder VDIs vorgesehen sind, abzubilden. Bezüglich BIM, das verwenden wir natürlich oder wird auch in sehr vielen Projekten von uns mittlerweile angewandt, beziehungsweise wird viel öfters als Standard vorausgesetzt, was ja grundsätzlich auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist und ist im Wesentlichen ein Tool oder ein wichtiges Tool dafür, tatsächlich auch im Modell die unterschiedlichen Disziplinen aufeinander abzustimmen und dann aber vor allem eine wichtige Basis, um später das Gebäude richtig dokumentiert zu haben, um daraus dann beispielsweise auch nochmal Gebäuderessourcenpässe abzuleiten bzw. die Eigenschaften des Gebäudes ordentlich zu dokumentieren, weil wir alle kennen die Thematik in Bestandsgebäuden, dass oft auch die Rückbaukonzepte von Bestandsgebäuden oder auch die Umnutzungskonzepte, die wahnsinnig große Hürde haben, erstmal herauszufinden, was in diesem Gebäude eigentlich verbaut ist, beziehungsweise wie das Gebäude eigentlich aufgebaut ist, wie die Konstruktionen aussehen, was für Eigenschaften die einzelnen Materialien oder Bauteile haben.
Was das angeht, sind wir sicherlich noch ganz, ganz am Anfang und auch das Thema kreislaufgerechtes Bauen oder auch Design for Disassembly, was du eben schon angesprochen hast, da sind, glaube ich, noch einige Wege zu gehen. Trotzdem vielleicht nochmal abschließend so der Blick in die Zukunft. Welche Technologien oder auch welche Strategien siehst du persönlich eigentlich derzeit als besonders relevant an für die Umsetzung klimaneutraler Gebäude? Gibt es da eine Entwicklung, wo du sagst, ja, genau da müssten wir eigentlich hinkommen, um in den kommenden 10, 20 Jahren wirklich einen großen Schritt voranzukommen?
Also eine einzelne Antwort auf die Frage gibt es nicht. Ich glaube, es sind viele einzelne Bestandteile, die dazu führen, um vielleicht kurz an die Frage von davor noch anzuknüpfen, ein enorm wichtiger Bestandteil, wo wir deutlich mehr Fokus drauf legen müssen und aber auch werden als Blick in die Zukunft, ist auf jeden Fall das zirkuläre Bauen, um die Gebäude wirklich als Rohstofflager zu betrachten, wo die einfach temporär in gewisser Weise gelagert werden und man sie dann danach weiterverwenden kann. Das ist ein wichtiger Bestandteil oder beziehungsweise auch, um auf davor nochmal anzuknüpfen, eben tatsächlich die Gebäude der Zukunft sind, also die Gebäude, die wir jetzt planen, ist der Bestand der Zukunft. Das müssen wir uns immer im Blick behalten, dass man damit dann auch entsprechend weiß, an was man ist und weiß, was man damit anzufangen hat. Ein weiterer Punkt sind für mich adaptive Gebäudehüllen, dass sich die Gebäude grundsätzlich oder auch in der Fassadengestaltung an ihre Umgebung anpassen können, dass wir da deutlich weiter weg von diesen starren Designs oder starren Lösungen wegkommen, wie wir sie aktuell manchmal vorsehen.
Was bedeutet das denn konkret, adaptive Gebäudehüllen?
Ein Beispiel dafür wären beispielsweise elektrochrome Gläser, die sich praktisch selber beziehungsweise auf Knopfdruck regulieren, wie viel Licht, die Lichttransmission beziehungsweise damit natürlich auch der Energie, die in das Gebäude einfällt, was teilweise auch schon in Flugzeugen auch zum Einsatz kommt. Und es gibt natürlich auch schon einige gebaute Beispiele, aber was aktuell natürlich auch aus Kostengründen noch eher seltener zum Einsatz kommt. Dann weitere, das sind jetzt nicht wirklich Technologien oder Strategien, aber was wir jetzt schon erwarten würden für die nächsten 10 Jahre oder in der Zukunft, dass natürlich solche Themen wie Ökobilanzierung und auch Rückbaukonzepte ganz klassischer Teil eines Planungsprozesses werden und es nicht mehr als eine besondere Leistung, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit einer Förderung oder mit einer Zertifizierung zum Einsatz kommen, sondern dass eben tatsächlich diese Themen ganz klassischer Planungsbestandteil, wie es die Energiebilanzierung nach 18599 auch ist, werden und dann somit auch standardmäßig in die Entscheidungsfindung bei den Gebäuden oder bei den Konzepten mit einbezogen werden.
Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wobei ich muss nochmal kurz zu diesem Thema adaptive Fassaden eingehen. Also ich glaube, ein Architekt würde jetzt eher an eine Fassadenbegrünung denken unter Umständen, dass vielleicht im Winter dann eben die Sonne besser durchscheint, wenn es nicht eine grüne Fassade ist und im Sommer, wenn vielleicht es einen natürlichen Sonnenschutz gibt eben durch die Begrünung. Denkt ihr auch in diese Richtung oder kann man sagen, dass ihr eher dort, ich sag mal so technisch,
nein, das geht natürlich in beide Richtungen. Also das von dir benannte Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, was wir auch schon mit vielen Projekten mit begrünten Fassaden zum Einsatz kommen, wo man natürlich auch im Sommer natürlich auch Tageslicht einbußen in gewisser Weise hat, aber natürlich auch wahnsinnig positive Effekte eben durch die zusätzliche Kühlung, durch die grüne Fassade und im Winter dann eben die Verschattung, wo man ja tatsächlich die Sonne auch ins Gebäude lassen möchte, dann kein Thema ist. Von daher sind das eben genau solche Themen, die ich unter diesem Begriff zusammenfassen würde. Also Fassaden, die sich der Umgebung durchaus anpassen können, beziehungsweise eben auf die klimatischen Bedingungen optimal reagieren können, so wie man es eben benötigt.
Vielleicht abschließend, gibt es einen Tipp, den du hast an alle Planerinnen und Planer, Architektinnen und Architekten, was sie bei der Gebäudeplanung im Entwurf aus bauphysikalischer Sicht und vielleicht auch aus nachhaltiger ökologischer Sicht unbedingt beachten soll? Gibt es so einen Standardfehler, wo du jedes Mal denkst, so, boah, ey, nicht schon wieder?
Bei den Deckenkonstruktionen bitte nicht die Bauphysik vergessen.
Bei den Spannweiten, oder?
Ja, beziehungsweise bei den Aufbauten, wenn dann später die akustischen Anforderungen um die Ecke kommen, dann ist das ein klassisches Thema, was oft vielleicht nicht von vornherein mit betrachtet wird, wobei das in den letzten Jahren auch schon viel besser geworden ist. Nein, tatsächlich ein Thema gibt es nicht unbedingt. Der Haupttipp oder was ich mitgeben kann, ist eigentlich von Anfang an das gesamte Planungsteam mit einzubeziehen und sich nicht zu denken, dass man jetzt aktuell ist es erstmal in Ordnung, wenn man zum Beispiel nur mit der Architektur und der Tragwerksplanung startet, sondern von vornherein alle Disziplinen mit ins Boot holen, weil man am Anfang des Projekts natürlich die größten Stellschrauben hat, ob das jetzt grundsätzlich Nachhaltigkeitsanforderungen oder Zielwerte sind oder auch nutzerspezifische Anforderungen, die umzusetzen. Das ist am Anfang, hat man die größten Stellschrauben, um all das in die richtige Wege zu leiten und das kriegt man eben nur im gesamten Planungsteam hin. Von daher ist der Tipp eigentlich nur insofern, dass man es von Anfang an gemeinsam angeht, alle mit einbezieht und dann lässt sich das auch deutlich effizienter gemeinsam abarbeiten, als wenn man eben einzelne Disziplinen erst zu einem späteren und dann vielleicht auch zu späten Zeitpunkt hinzuzieht.
Das, was man am Anfang sparen kann in der Planung, das kann man hinterher eigentlich nicht mehr aufholen, ne? Deswegen
kann man schon, aber wird intensiv und vielleicht auch kostenspielig.
Ja, deswegen idealerweise eine integrale Planung von Anbeginn an. Vielen herzlichen Dank, Lara Katscher von der Werner Sobeck AG. Dankeschön.
Danke dir.
Diese Episode wurde euch präsentiert von Uretek. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Empfehlt uns euren Kolleginnen, Freundinnen und Familienmitgliederinnen und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In der nächsten Ausgabe, die am 17. Juli erscheint, spreche ich mit Florian Waller von Benisch Architekten über die Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn. Ein spannendes Projekt, das es wirklich in sich hat und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder mit reinhört. Der Architekturfunk ist eine Produktion der Heinze GmbH. So, und zum allerletzten Abschluss verkünde ich noch die zu Beginn genannten Veranstaltungsdaten der Heinze Architektur Project 26 für September und Oktober. Wir sind am 3.9. bei euch in Düsseldorf, am 10.9. bei euch in Hamburg, am 17.9. bei euch in Basel, am 24.9. bei euch in Leipzig, am 14.10. bei euch in Minger. Allerdings findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.